Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Lydia Benecke ist Kriminalpsychologin. Sie arbeitet mit Gewalt- und Sexualstraftätern. Und wenn 3/4 aller Straftaten von Männern begangen werden, glaubt Lydia Benecke dennoch nicht, dass Männer einen stärkeren Hang zum Bösen haben als Frauen. Sie hat unter anderem über Psychopathinnen geschrieben. Denn Forschungen haben ergeben, dass sich Psychopathinnen Rollenklischees zunutze machen. Am Montag war Lydia Benecke zu Gast in SWR1 Leute und berichtete über die Unterschiede.
Die weiblichen psychopathischen Täterinnen, die stellen sich als besonders hilfsbereit dar und oder als besonders hilfsbedürftig und wollen dann sozusagen besonders viel Vertrauen gewinnen, schaffen das häufig auch durch eine eben sehr empathische Selbstdarstellung und dann inszenieren sie Krisen und instrumentalisieren andere sehr stark, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und man merkt, dass sie sich wirklich in diesen weiblichen Rollenklischees tarnen und die Menschen auch sagen, ja, das ist so eine nette Frau zum Beispiel, die kümmert sich auch so lieb um andere. Die kann ja nicht irgendwie eine Betrügerin sein. Also die scheinen sehr stark auch diese Klischees zu nutzen. Und das tun sie, glaube ich, nicht unbedingt, weil sie darüber nachdenken, reflektiert, sondern sie merken, learning by doing, oh, das funktioniert.
Aber auf der anderen Seite, Männer können sich natürlich auch inszenieren durch Rollenklischees, ja, indem sie sich als Held darstellen beispielsweise.
Genau, und man hat jetzt festgestellt, dass die männlichen psychopathischen Straftäter, dass die mehr dominant auftreten, dass die mehr so ein Klischee vom selbstbewussten Macher darstellen und die weiblichen Psychopathen eben eher so lieb und zurückhaltend und vertrauenserweckend sind. Also beide tendieren dazu, ihre jeweiligen Rollenklischees auch einzusetzen für das, was sie wollen, um Menschen zu manipulieren. Tendenziell natürlich.
Und wenn wir jetzt auf das Thema häusliche Gewalt schauen, da steigen nämlich seit Jahren auch die Zahlen der Täterinnen. Und das ist dennoch natürlich ein größeres Tabuthema. Das hängt wahrscheinlich auch mit den Rollenklischees zusammen.
Ja, tatsächlich ist das Problem, dass zum Beispiel, wenn ein Mann Gewalt von einer Frau erfährt, natürlich die Hemmschwelle sehr viel größer ist, eine Anzeige zu machen. Der Mann sagt, das glaubt mir keiner und andere werden mich auslachen. Und tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Oder auch ein Feld, wenn Frauen sexuelle Übergriffe begehen, dann werden die sehr viel seltener angezeigt, als wenn Männer das tun, weil ganz viele auch Opfer dann denken, eine Frau kann ja nicht einen sexuellen Übergriff begehen. Das muss irgendwie was anderes sein. Und zum Beispiel gibt es Untersuchungen, die sagen, dass Frauen, die ihre Kinder sexuell missbrauchen, dass die auch ihre Mutterrolle häufig nutzen. Zum Beispiel sagen, ja, ich muss dich jetzt ganz besonders waschen an dieser und jenen Stelle, auch in einem Alter, wo das völlig unangebracht ist. Dass die also auch so mütterliches Verhalten als Tarnung benutzen. Man muss genauer hinschauen und einfach auch mal drüber reden.
Wie viel wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es denn bereits darüber?
Also es gibt ja verschiedene Untergruppen. Einmal zum Beispiel das Phänomen Frauen, die ihre Partner misshandeln, ist ein anderes Phänomen als Frauen, die ihre Kinder sexuell missbrauchen. Und man muss natürlich all diese Phänomene auch separat untersuchen. Man geht in beiden Fällen derzeit davon aus, dass das Dunkelfeld größer ist als bei anderen Formen von Missbrauch und Gewalt, auch wenn da auch das Dunkelfeld groß ist. Umso näher das Verhältnis zwischen Opfer und Täter, umso größer die Chance, dass das Opfer schweigt. Nur sagt man, dass wenn die Täterin eine Frau ist, dass das dann noch schwieriger ist. Und deswegen wissen wir im Moment nicht, wie groß das Dunkelfeld wirklich ist. Es will niemand behaupten, dass Frauen genauso häufig Gewalt- und Sexualstraftaten begehen wie Männer. Nein, das glaube ich nicht. Aber man muss trotzdem hinschauen, wie groß ist denn dieses Dunkelfeld wirklich? Und dazu gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse.
Was ist bei Psychopathen anders? Die Frage beschäftigt die Wissenschaft schon lange. Und Lydia Benecke hat als Kriminalpsychologin unter anderem über Psychopathinnen geschrieben. Schon in den 40er Jahren wurde eine Checkliste mit Risikofaktoren für Psychopathie erstellt, die immer wieder erweitert wird. Lydia Benecke hatte diese Liste am Montag in SWR1 Leute dabei und erklärte die Faktoren, die einen Psychopathen ausmachen können.
Da sind halt Eigenschaften drin, zusammenfassend Besonderheiten im Fühlen. Die bestehen in einem eher flachen Gefühlsleben. Deswegen braucht die Person sehr viel Abwechslung und Aufregung. Besonders wichtig ist ein Mangel an Mitgefühl und Schuldgefühl. Die Person fühlt sich nie schuldig, sie fühlt nicht mit. Deswegen hat sie immer Rationalisierung. Also wenn sie andere schädigt, hat sie Ausreden. Auch vor sich selbst, weil sie fühlt ja gar nicht, dass sie schuldig ist. Deswegen erfindet sie, warum die anderen immer schuld sind an allem, was sie tut und was sie bewirkt hat. Und die Person, und das ist in der Checkliste auch sehr stark vorhanden, neigt halt dazu, anderen zu schaden, auch kriminell aktiv zu sein, nicht aus Strafen zu lernen. Also Strafen schrecken sie nicht ab. Sie wird immer wieder straffällig, verstößt gegen Bewährungsauflagen. Man merkt, diese Checkliste wurde für Straftäter erschaffen. nicht für die Allgemeinbevölkerung.
Weil bei der Allgemeinbevölkerung, Sie haben das eben auch schon mal angesprochen, sind natürlich solche Faktoren auch ganz häufig vorhanden. Wie kriegt man denn raus, ob im Bekanntenkreis, im Familienkreis sich jemand mit solchen Faktoren aufhält?
Diese Frage wird mir sehr oft gestellt und ich sage immer zunächst einmal, man darf selbst nach der Lektüre eines solchen Buches nicht hingehen und irgendwem eine Diagnose an den Kopf labeln. Erstens mal, Psychopathie ist auch keine psychiatrische Erkrankung für sich genommen, sondern es war ein Konzept, um besonders rückfallgefährdete Straftäter zu identifizieren, die auch schlecht auf Behandlungen ansprachen. Das war die Grundidee von Robert Hare. Auf jeden Fall, man sollte nicht pathologisieren, sondern sich eher fragen, warum will ich wissen, ob jetzt Person X psychopathisch ist, sagen wir mal mein Nachbar. Oftmals ist das, weil man einen Konflikt mit der Person hat. Dann sage ich immer, wenn Sie einen Konflikt mit einer Person haben, in der Familie, Nachbarschaft oder wie auch immer, dann fragen Sie sich doch einfach, wie gehe ich damit um? Kann ich den lösen oder soll ich den Kontakt abbrechen? Arbeiten Sie an Ihrer Lösung und dabei hilft Ihnen nicht, die Person zu pathologisieren. Also von daher rate ich stark davon ab, weil man darf es nicht, es bringt aber auch nichts.
Und dennoch stellt sich auch die Frage, ist Psychopathie jemand, der so veranlagt ist, ist jemand heilbar? Gerade wenn es natürlich auch Fälle gab, die besonders schwer therapierbar sind.
Genau, also einerseits ist halt spannend, dass einige Menschen mit diesen Besonderheiten, also wenig Mitgefühl und Schuldgefühl, ein starkes Bedürfnis nach Kicks und auch Selbstaufwertung gehört dazu, also narzisstische Züge. Einige dieser Personen werden nie straffällig, andere schon. Da fragen wir uns natürlich, was entscheidet darüber? Das ist der eine Punkt. Und man kann nicht die Grundeigenschaften verändern. Wenn jemand kein Mitgefühl und Schuldgefühl empfindet, kriegt man das nicht mehr eingebaut. Oder wenn jemand wenig Angst hat und wenig Angst vor Strafe, das kriegt man emotional nicht unbedingt aufgebaut. Aber man kann Menschen beibringen, anders mit ihren Eigenschaften umzugehen. Und daran wird sehr viel geforscht, unter anderem in den Niederlanden, wo man sich fragt, können psychopathische Straftäter, die diese Besonderheiten haben, möglicherweise dadurch sich verändern, dass sie einsehen, oh, sie haben Besonderheiten, sie lernen anders damit umzugehen, um in Freiheit leben zu können. Das ist der Gewinn, eine egoistische Motivation. Und wenn sie so motiviert sind und sich dadurch anders verhalten mit ihren Besonderheiten, dann können sie es schaffen, nicht wieder straffällig zu werden.
Rollstuhl-Basketballer, YouTuber mit mehr als 1 Million Followern. Leroy Matata hat eine besondere Biografie. Schon mit 4 Jahren wurde bei ihm eine Krankheit festgestellt, die ihn in den Rollstuhl zwingt. Dass er erfolgreich seinen Weg geht, zeigt er auch im SWR-Format Leroys Momente. Und am Dienstag, dem Tag der Vielfalt, war Leroy Matata zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Wie seine Krankheit festgestellt wurde, das hat Leroy Matata erzählt.
Ich hatte plötzlich Schmerzen zunehmend beim Laufen, während eigentlich alle mit 4, 5 Jahren richtig anfangen, Gas zu geben, bin ich da ja dann nach und nach vom laufenden Jungen zum humpelnden und dann ja habe ich einen Rollator gebraucht in so jungem Alter und irgendwann ging es halt gar nicht mehr und habe einen Rollstuhl gebraucht. Zusätzlich kamen dann die ersten Frakturen, Knochenbrüche dazu, die sich keiner erklären konnte. Und dann hat es 1,5 Jahre gebraucht, bis die Diagnose juvenile Osteoporose stand.
Ich hätte jetzt spontan getippt, Glasknochenkrankheit.
Sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ja, ja, das ist ein ähnliches Krankheitsbild und ich bin halt im Vergleich zu meiner Familie jetzt nicht so groß geraten. Mein kleiner Bruder ist 2 Meter groß, das kommt von meinem Vater und meiner Mutter her und da bin ich jetzt nicht so hinterher gewesen, einfach weil das mein Skelett jetzt nicht mitgemacht hat, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich fühle mich fit, sagen wir es so. Ich bin zwar im Rollstuhl unterwegs, aber das tut dem keinen Abbruch.
Hat es, wenn du an die Kindheit und Jugend dich erinnerst, irgendeine Rolle gespielt, dass es dich gehandicapt hat, dass es dich traurig gemacht hat, dass du das Gefühl hattest, du bist nicht wie die anderen und außen vor?
Auf jeden Fall, gerade in Phasen wie der Pubertät, ich meine, Wolfgang, das kennst du selbst, da bist du selbst einfach viel mit dir beschäftigt. So, du kritisierst dich selbst am meisten und denkst, irgendwas ist verkehrt. In meinem Fall waren es dann bis heute 65 Knochenbrüche, wo ich einfach jedes Mal auch für kämpfen muss, um wieder zurück in den Alltag zu finden. Aber am Ende des Tages, so, wir sind heute hier, das ist so meine Geschichte einfach.
Du hast eines, glaube ich, zu einem relativ frühen Zeitpunkt gemacht. Du hast Sport für dich entdeckt. Rollstuhl, Basketball, in dem du sehr gut geworden bist. Ich weiß nicht, spielst du aktuell noch?
Aktuell spiele ich nur noch hobbymäßig so. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Ich habe natürlich ewig Basketball gespielt, auch für die Nationalmannschaft. Ich bin um die halbe Welt gekommen mit dem Sport. Es war eine unglaublich schöne Zeit so, mit 17, 18, 19, 20. Das war schon ein richtiger Traum, der da in Erfüllung gegangen ist und hat mir gesundheitlich natürlich auch richtig geholfen.
Ja, was war das absolut Tolle für dich an diesem Sport?
Wenn du selbst mit dir haderst, dann bekommst du in so einem Sport Selbstbewusstsein. Und oft denken die Leute von draußen, ja, das ist jetzt vielleicht, weil er so viele Menschen hat, die ihm zuschauen im Internet. Das hat für mich einfach schon viel früher mit dem Sport nämlich begonnen. Du trainierst und du merkst, wie du besser wirst, erreichst Erfolge, kommst vielleicht, ne, kannst mit dem Adler auf der Brust spielen. Das hat mich unfassbar stolz gemacht. Und dann bist du plötzlich in Dubai und spielst irgendwelche Turniere oder in Toronto bei der Weltmeisterschaft. Das ist geil.
Tijen Onaran ist Digitalunternehmerin und Netzwerkerin. Sie gründete dazu die Initiative Frauen im Digitalen. Bei Global Digital Woman bringt sie viele Menschen zusammen und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Sie hat türkische Wurzeln und ist in Karlsruhe aufgewachsen. Und in SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte Tijen Onaran, was ihr Vielfalt bedeutet.
Damit bin ich groß geworden, mit liberalen Werten. Meine Eltern haben mir immer mitgegeben, wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, die vermeintlich anders aussehen, anders reden, aus einem anderen Land kommen, dann sei weltoffen und freu dich, dass du eine andere Perspektive bekommst. Diversität ist ja nicht nur das Thema ein anderes Geschlecht, anderer Hintergrund, sondern vor allem Perspektivenvielfalt. Ich habe beispielsweise ein Netzwerk aus Menschen um mich herum, die komplett andere Dinge machen als ich. Wie großartig ist es, da einzutauchen in die verschiedenen Lebensrealitäten. Und deswegen ist Diversität so wichtig, auch für eine gesunde Unternehmenskultur.
Als du mit diesem Netzwerk angefangen hast, wusstest du natürlich, dass Netzwerk vom Begriff her eher negativ besetzt ist als Kumpanei und Kungelei und auch noch Männer dominiert.
Vetternwirtschaft ist auch etwas, was kommt. Ja, und Netzwerke sind auch Männer dominiert, sind sie im Übrigen bis heute, gerade auch in großen Unternehmen, weil sie häufig intransparent sind. Das findet hinter den Kulissen statt. Es ist nicht so, dass sich Leute irgendwie treffen und wirklich ganz offen sozusagen sprechen, gerade auch wenn es um Machtverteilung geht, um Jobs auch in Unternehmen, sondern das wird ja hinter verschlossener Tür gemacht. Und mein großes Anliegen war, dem Netzwerken ein neues Image zu verpassen. Also zu sagen, Netzwerken ist ja eigentlich was Hochdemokratisches. Also jeder sollte ja Zugang haben und jede. Und deswegen habe ich ja damals mein Frauennetzwerk gegründet, was ich eben heute sehr stark in verschiedenen Städten auch mache und Veranstaltungen auch durchführe.
Jetzt leben wir in Zeiten von Corona und vor Corona gab es ja auch schon Tendenzen, die diesen Werten, die wir gerade angesprochen haben, ein Stück weit entgegenstanden. Also Nationalismus, Populismus. Siehst du das als Gefahr, die sich jetzt möglicherweise im Zeitalter von Corona noch verstärkt?
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass Corona die demokratischen Werte nicht in Frage stellt. Es gibt sehr viele Menschen, die gerade das Gefühl haben, dass unsere demokratischen Werte ausgehebelt werden und die das wiederum als Argumentation dafür nehmen, eben eine andere Richtung zu vertreten. Das wird häufig mit Menschen vermischt, die überhaupt nicht demokratisch sind. Da muss man ein bisschen differenzieren. Und daher bin ich der festen Überzeugung, auch gerade was das Thema Gleichberechtigung betrifft. Wir müssen aufpassen, dass eben tatsächlich Eltern jetzt nicht völlig unterm Radar laufen, dass Partnerschaften gleichberechtigt aufgezogen werden, dass eine Unternehmenskultur gleichberechtigt ist, auch gerade in Zeiten von Homeschooling, Homeoffice etc. Ich sehe aber hier eine große Chance im Digitalen. Ich glaube, dass die Digitalisierung dazu führt, dass auch Rollenbilder in Frage gestellt werden und viel transparenter auch im Internet sozusagen gezeigt werden. Und das ist wieder eine große Chance.
Kann Digitalisierung auch für Corona eine große Chance sein?
In jedem Fall. Ich kann mich natürlich über das Digitale viel besser informieren. Natürlich gibt es auch den gegenteiligen Trend, dass gewisse Stimmen, die eben nicht demokratisch gerade sind, über das Digitale auch sozusagen Aufmerksamkeit bekommen. Aber generell das Internet, ja, die sozialen Medien demokratisieren unsere Gesellschaft. Das heißt, ich kann ja heute von der Couch aus ein neues Unternehmen schaffen. Ich kann eine Idee haben, ich kann sie aufbauen. Und ich kann Menschen begeistern. Und das ist die großartige Chance.
In 4 Wochen wäre die Tour de France gestartet. Neuer Starttermin ist jetzt der 29. August. Radrennprofi John Degenkolb hat vor 2 Jahren die schwere Kopfsteinpflasterpassage bei der Tour gewonnen. Er gewann den Klassiker Paris-Roubaix und war am Mittwoch zu Gast in SWRs Leute und berichtete, unter welchen Bedingungen die Tour starten kann. John Degenkolb.
Natürlich ist es so, dass wir mit heutigem Wissensstand halt einfach auch was tun müssen, dass die Zuschauer nicht zu nah aneinander sind. Und das sind mit Sicherheit werden Maßnahmen sein, die in diese Richtung wird es gehen, dass dort auch dafür gesorgt werden muss, dass dort keine großen Menschenansammlungen stattfinden, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Wenn man diese klassischen Bilder von Bergetappen, von ganz klassisch Alpe d'Huez, wo wir durch ein ja, gesäumte Straßen den Berg hochfahren und durch ein Spalier von Menschen fahren.
Werden Sie das vermissen?
Klar, natürlich. Das ist eines der Dinge, die den Radsport oder die Tour de France als solches ausmachen. Und es ist nicht einfach, darauf zu verzichten. Aber am Ende ist es, glaube ich, der nächste Schritt oder der wichtige Schritt ist, dass wir den Radsport am Leben erhalten. Und wenn das der Preis ist, dass wir dort weniger Zuschauern oder vielleicht sogar irgendwie, also jetzt ganz überspritzt und übertrieben gesagt, ohne Zuschauer unter Ausschluss der Öffentlichkeit fahren müssen, dann müssen wir das, glaube ich, in Kauf nehmen. Aber wie man jetzt auch im Fußball sieht, es ist nicht dasselbe und es müssen Lösungen gefunden werden, dass man sowohl die Zuschauer hat, aber halt auch kein Risiko eingeht.
Und das Team natürlich auch, denn Sie sind 28 Leute im Team, dazu kommen 50 Betreuer. Was wird es da für Maßnahmen geben?
Es gibt innerhalb des Teams schon strikte Pläne jetzt, was den Rennkalender angeht, welche Aufstellung man dort fährt. Und die Jungs, die dann von Anfang an irgendwie vom ersten Rennen zusammen sind, die werden auch bis zum letzten Rennen dann irgendwie zusammenbleiben. Und die Sprünge, dass man von einem Programm aufs andere springt, werden sehr klein sein, was die Rennfahrer angeht, aber was auch die Betreuer angeht. Somit man den Kreis, in dem man sich eigentlich bewegt, so klein wie möglich hält, um das Risiko einer Ansteckung, wenn es irgend geben sollte, zu verhindern.
Gesundheitsschutz auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es viele wirtschaftliche Folgen. Jetzt wird beispielsweise im Eishockey gab es einen Beschluss von, dass die Spieler auf Geld verzichten müssen. Das wird gerade auch diskutiert im Handball. Wie ist es im Radsport?
Bei uns war es relativ schnell klar, dass wir auch Handlungsbedarf haben, was das Gehalt angeht und weil wir auch im Budget aufklaffende Lücken einfach dann auch hatten und es wurde offen kommuniziert intern, hat praktisch Gelder, die von den Sponsoren, von einigen Sponsoren nicht gezahlt werden konnten und dann musste man wurde ein Plan gemacht, auf wie viel Geld die Rennfahrer verzichten müssen und dass jeder verzichtet eigentlich jetzt auf 30%. Und muss ich eben mit den 70% zufrieden geben. Wenn man auf andere Teams schaut, sind wir noch relativ gut aufgestellt, was das Budget angeht. Und es gibt Teams, die mit weitaus weniger auskommen müssen als 70%.
Jochen Diekmann hat viele Jahre als Fernfahrer gearbeitet. Er erlebte den alltäglichen Wahnsinn auf Europas Straßen. Geschlafen wird am Monatsende, heißt ein Buch, in dem er die zum Teil dunklen Machenschaften der schwarzen Schafe der Branche beschreibt. Jetzt hat sich Jochen Diekmann einen Traum erfüllt und ist mit einem alten Ford Transit auf der neuen Seidenstraße gefahren, durch die Ukraine, Georgien, Aserbaidschan bis nach China. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim beschrieb Jochen Diekmann seine Reise durch Kasachstan.
Ein riesig, riesig, riesig großes Land, Steppe. Und ich kannte das aus Beschreibungen von Lastwagenfahrern, das wäre langweilig. Man fährt so lang durch die Steppe. Ja. Aber unser Eindruck war erstmal ein ganz anderer. Diese Steppe, die war so abwechslungsreich. Ja. Mit bunten Bergen, mit riesen Eidechsen, die man da sieht. Und alle paar Kilometer sah es anders aus. Also wir fanden das eigentlich, natürlich, wenn man das dann tagelang so fährt, wird es irgendwann eintönig, aber erstmal fanden wir das ganz spannend.
Klingt nach eher dünn besiedelt.
Total dünn besiedelt. Eins noch zu Kasachstan, das war das einzige Land, in dem wir unangenehme Bakschischkontrollen hatten, wo wir also Geld zahlen mussten, obwohl wir gar nichts falsch gemacht hatten. Fing schon an der Grenze an, der hat gleich die Hand aufgehalten.
Also der Zöllner und dann gab es auch noch Polizisten.
Da gab es auch nochmal einen Polizisten. In den anderen Ländern, in Kirgisistan haben sie es versucht, da waren wir aber schon durch Kasachstan geübt und haben das abgelehnt. Aha. Aber in Kasachstan musste ich zweimal jeweils 20 Euro zahlen, das hat mich richtig geärgert und es freut mich, dass ich da hier drüber schimpfen darf.
Kirgisistan, ein Land mit sehr, sehr hohen Bergen, die jenseits von 7000 Metern
ja,
sind, glaube ich.
Ja, vor allem sagt man, glaube ich, 80% des Landes liegt über 3000 Meter oder irgendwie sowas. Also die Hauptstadt ist unten, das ist ein ganz kleiner Teil und dann geht's rauf. Man ist immer oben.
Ja, also auch spannend zu fahren?
Wahnsinnig toll, wenig Bäume, viele Jurten, also man sieht sie dann auch so am Horizont. Da sind sie in so einer Hochebene, sehen am Horizont drei Jurten, aber sie haben 4G-Internetempfang. Ja, das ist anders als in Deutschland.
Klingt ja fast wie Mongolei, aber da waren sie glaube ich nicht, oder?
Nein, Mongolei waren wir nicht, die haben wir links liegen gelassen, weil dann sind wir ja nach China reingefahren. Okay. Usbekistan war vorher noch, tolles Land, ganz tolles Land. Man muss dazu sagen, die Seidenstraße ist keine ganz bestimmte Route, sondern das war ein Sammelbegriff für sein ganzes Netz von Wegstrecken zwischen China und Europa.
Ja.
Und heute wird sogar die neue Seidenstraße noch weiter definiert, weil China auch die Investitionen in Afghanistan, in Laos, Kambodscha und in Kenia unter dieser Rubrik neue Seidenstraße laufen lässt. Das ist also eigentlich die Erschließung von Handelswegen von China Richtung Westen und Südwesten.
Aber wird dieser Handelsweg noch klassischerweise genutzt?
Der wird ausgebaut ohne Ende.
Aha.
Also Bahnlinie gibt es auch von Deutschland und China hin und her. Was Straßengüterverkehr betrifft, ist es eine Einbahnstraße, weil chinesische Fahrzeuge nach Europa fahren und wir aber nicht dorthin können. Da hat Brüssel einfach verschlafen, sich in Peking mal für uns einzusetzen.
Zwei kurze Fragen habe ich noch mit der Bitte um zwei kurze Antworten. Wo hat es Ihnen überhaupt nicht gefallen?
War überall spannend und interessant. Ganz
okay.
Toll. Phnom Penh war mir zu sehr Moloch, weil wir vorher viel im Ländlichen waren.
Gut, das war sozusagen noch das Anhängsel nach China. Da waren Sie noch in Kambodscha.
Und Laos. Kambodscha, genau.
Und wo hat es Ihnen am allerbesten gefallen?
Ein Land könnte ich nicht nennen. Ich muss mindestens drei nennen. Georgien, Usbekistan und Laos.
Der Musikfilm Bandits war der große Durchbruch für Jasmin Tabatabai. Sie hat in Stuttgart an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst studiert. Geboren ist sie in Teheran. Ihr Vater Iraner, ihre Mutter Deutsche und auf dem Münchner Oktoberfest hatten sich ihre Eltern kennengelernt. Am Freitag war sie zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und Jasmin Tabatabai erzählte über ihre aktuelle Rolle als Hauptkommissarin Amiri in der ZDF-Reihe Letzte Spur Berlin.
Die Rolle war ursprünglich für eine türkische Kommissarin angelegt. Das war auch total okay für mich. Also ich hätte auch super gerne eine türkischstämmige Kommissarin gespielt. Das ist ein Nachbarland und vom Aussehen her, glaube ich, ist es auch glaubwürdig und so. Dann hat die Produktion aber gesagt, weißt du was, aber du hast doch iranischen Background und wir würden das gerne authentischer machen und wir würden die Rolle gerne iranisch anlegen. Und dann habe ich gesagt, super gerne. Und dann haben wir einen Namen gesucht und dann kam ich mit Mina Amiri um die Ecke.
A, wie viel von dir ist in dieser Figur und B, wie viel konntest du auch in diese Figur mit einbringen?
Wir können sehr viel einbringen, Vorschläge machen, aber letzten Endes schreiben wir nicht die Drehbücher und auch nicht die sogenannten Private Lines. Da gibt es auch immer wieder Diskussionen, Kämpfe, die man führt, denn es ist kein Selbstläufer, so eine Serie. Das bestätigen mir aber alle Kolleginnen vor allen Dingen, die lange in solchen Formaten drin sind, dass du immer dranbleiben musst, wach bleiben musst, immer für deine Figur kämpfen musst.
Wie lange brauchst du, kriegst ein neues Drehbuch, wie lange brauchst du, bis klar ist, es ist gut oder es ist vielleicht nicht ganz so gut?
Das ist ja unsere Grundlage für die Arbeit. Also das Buch musst du wirklich sehr, sehr gut kennen. Dann mache ich mir Notizen, dann lese ich es nochmal, dann arbeite ich die Szenen raus, mache ich mir eine richtige Reihenfolge. Da wir ja nicht chronologisch drehen, musst du ganz genau wissen, wo bist du genau jetzt emotional mit deiner Figur, wie ist der Fall? Das ist manchmal wie Aktenstudium bei so Krimisachen.
Ist das Drehbuch eigentlich in Stein gemeißelt oder gibt es da auch die Möglichkeiten von Schauspielerseite aus, die eine oder andere Veränderung reinzubringen?
Es gibt immer die Möglichkeit, es zu verändern, aber der Respekt vor den Autoren und auch vor der Produktion gebührt schon, dass man so etwas nicht einfach frei nach Schnauze macht, sondern dass man so etwas abspricht.
Ja.
Beim Film gibt es eine bestimmte Hierarchie, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Und es ist schon so, also du, auch wenn ein Regisseur eine Szene auf eine gewisse Art und Weise haben möchte, dann ist das schon mein Job, wenigstens zu versuchen, seiner Vision zu folgen, weil ansonsten muss ich halt Regie führen.
Eine Zeit lang hat man sich in Deutschland darüber beklagt, dass die Drehbücher bei uns in Deutschland nicht so gut sind wie die in den USA. Hat sich da was verändert?
Ja, es gibt viele, natürlich wahnsinnig viele tolle Drehbuchautoren auch hier. Und wir haben natürlich auch vor allen Dingen die große alte Tradition des Autorenfilmes, wo also Autoren selber dann auch Regie führen. Ich glaube, die ist sogar größer bei uns als jetzt, sagen wir mal, in den USA, wo doch der Independent-Film sehr gelitten hat in den letzten Jahren, weil einfach nur noch diese großen Budget-Produktionen gemacht werden, die gleich mehrere hundert Millionen kosten und die kleinen Filme gar keine Chance mehr haben, produziert zu werden. Aber insgesamt haben vielleicht also die Amerikaner noch ein bisschen mehr Übung. Da gibt es ja richtige man kann das ja studieren. Also Drehbuch schreiben, richtig. Also es wird schon ein bisschen vielleicht mehr ernst genommen, denke ich manchmal.
Verunsichert durch die iranische Revolution schickte der persische Vater die Familie 1978 in einer Nacht- und Nebelaktion in die sichere Heimat seiner deutschen Frau nach München. Jasmin Tabatabai hat eine besondere Familiengeschichte. Sie machte als Schauspielerin und Musikerin Karriere. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte Jasmin Tabatabai am Freitag, wann sie zuletzt im Iran war.
Ich war das letzte Mal auf der Beerdigung von meinem Vater, da war ich 19 Jahre alt. Das war emotional für mich natürlich eine sehr, sehr schwierige Phase in meinem Leben. Und ich glaube, ich wollte da einfach auch einen Cut machen, dass ich sage, okay, ich starte jetzt hier, ich versuche auf eine Schauspielschule zu kommen und ich versuche jetzt hier mein Leben zu leben. Und als ich meinen ersten Film gedreht habe, war mir eigentlich schon klar, dass das bedeutet, dass ich dann nicht mehr ohne weiteres in den Iran zurück kann, weil ohne Schleier zu drehen als Iranerin und in der Öffentlichkeit aufzutreten, ist etwas, was Probleme bereitet.
Dazu kommt, dass du dich ja auch im Laufe der Jahre wiederholt sehr kritisch mit den Verhältnissen im Iran auseinandergesetzt hast.
Richtig, in der Öffentlichkeit und dann stellt sich die Frage eigentlich gar nicht.
Ja, hast du noch Kontakte aktuell in den Iran?
Natürlich.
Telefonierst du ab und zu?
Ja, ich habe auch noch viel Familie da und so. Ja.
Was erzählen die über die aktuelle Situation, auch unter diesen neuen Bedingungen von Corona?
Es ist so, dass ich natürlich genauso wie alle anderen das Land von außen betrachte. Ich habe natürlich, kenne ich da Menschen und deswegen vielleicht zum einen oder anderen direkteren Zugang. Aber das eine sind die Wirtschaftssanktionen, die die Menschen extrem hart treffen. Wir treffen die Menschen. Und das andere ist, dass Corona natürlich gewütet hat ohne Ende und dass da die Menschen damit alleine sind. Alle, die ich kenne, verlassen einfach nicht mehr das Haus. Oder nur, wenn es absolut sein muss.
Ansonsten hat es ja immer in bestimmten Jahresabständen Demonstrationen gegeben gegen dieses Regime, gegen dieses Mullah-Regime, das aber so stark zu sein scheint, auch mithilfe dieser Revolutionsgarden, dass Proteste dann A, im Keim erstickt werden und B, diejenigen, die sie angezettelt haben, bitter bestraft werden.
Es ist eines der repressivsten Regimes. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Das muss man sich nur Amnesty-Berichte anschauen. Es ist wahnsinnig traurig, denn es ist ein wunderbares Land mit unglaublich tollen Menschen, einer ganz alten Kultur. Und ich wünsche mir für die Menschen im Iran sehnlichst, dass sie mal bessere Zeiten erleben.
Haben Sie für die Frauen im Iran im Speziellen Hoffnung?
Für die Frauen habe ich immer Hoffnung, weil die iranischen Frauen sind sehr, sehr stark. Sie sind auch sehr, sehr gebildet. Ich meine, es ist auch eine Wahrheit, dass die Frauen noch nie so gebildet waren wie jetzt in der Islamischen Republik, weil die Mädchen gehen alle zur Schule und studieren. Und das ist ihr Weg, irgendwie etwas zu erreichen.
Aber zur Wahrheit gehört, glaube ich, auch, dass Mädchen im Iran ab dem 13. Lebensjahr verheiratet werden
können. So ist die Gesetzeslage. Das heißt nicht, dass alle Menschen das so tun, aber so ist die Gesetzeslage.
Schlimm genug.
Die Gesetze in der Islamischen Republik Iran benachteiligen Frauen ganz klar im Punkto Erbrecht, vor Gesetz, Zeugenaussagen, im Scheidungsrecht. Extrem. Müssen wir gar nicht drum herum reden. So ist es.
Eins gehört. SWR 1.